und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schatzi Business.
Hallo.
Deinem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug mit der wunderschönen
Edina, die schon zu schnell Hallo gesagt hat.
Ja, Edina, die diesmal mir nicht gegenüber sitzt, sondern links neben mir. Warum, das sagen wir gleich. Und mit mir, David, wir sind Ehepartner und Gründer. Und wie jedes Mal nehmen wir dich hier in diesem Podcast mit durch unseren Gründeralltag und unseren Ehealltag. Wir haben insgesamt drei Geschäfte, die wir betreuen. Das ist einmal Immerwir, das ist das Business von der Edina, richtig?
Ja, das stimmt.
Was macht Immerwir?
Hochzeiten. Irgendwas mit Liebe.
Irgendwas mit Liebe. Also Hochzeitsplanung und Traureden. Und das ist einmal Klangglück, das machen wir zusammen. Mhm. Ton, Licht, Entertainment. Wir vermieten Technik und vermitteln Künstler.
Ja, oder wie ich sage, wir machen Tonlicht.
Tonlichttechnik, sagst du immer?
Ah ja, Tonlichttechnik.
Wir machen Klangglück, das ist Tonlichttechnik. Und keiner weiß, worum es geht. Und Hello Agile, das ist mein Business. Ich betreue und begleite Teams, Individuen und Unternehmen auf dem Weg hin zu besserem und effektiven und zeitgemäßen Arbeitsformen. Und heute...
Was denn? Das hat gut angehört.
Ja. Und heute haben wir ein kleines Special kein Special, sondern eine Premiere. Deswegen sitzt die Edina mir auch gegenüber, deswegen sitzt die Edina neben mir, denn mir gegenüber sitzt nämlich der Klaus. Hallo Klaus.
Hallo.
Klaus, ihr habt schon so viel von Klaus gehört und wir sind ziemlich aufgeregt. Also lieber Klaus, die Zuhörer kennen dich bereits.
Okay.
Ja, und jetzt bist du endlich da.
Ja. Da wissen die Zuschauer schon mehr von mir
als ich selbst.
Genau, ja.
Aber um nochmal diese Techniksache aufzugreifen, David.
Ja.
Also ich weiß nicht, Klaus, wie es dir geht, aber ich höre jetzt irgendwie doppelt.
Jetzt hörst du doppelt?
Es ist ein bisschen schlechter geworden vom Klang.
Dann machen wir es mal so und so. Jetzt besser?
Hallo?
Ja.
Ich höre jetzt zum Beispiel gar nichts. Aber wenn man mich hört, ist mir das recht.
Ja, wir haben nämlich hier ein neues Headset, damit wir auch drei Leute unterkriegen. Wir haben mindestens 3-4 Adapter auf unserer Mikrofonstrecke installiert. Und wir haben ein neues Headset und ja, drei Mikrofone mit einem Soundteil, was nur zwei Eingänge hat.
Ja. Aber für mich passt's.
Ja, das ist doch die Hauptsache. Du hörst nichts? Aber du musst auch nichts hören, Schatzi. Leg dich hin und wir wecken dich dann am Ende.
Ja, genau, die Techniker unter sich und hier Tonlichttechnik, Dame kann sich zur Ruhe legen.
Wir haben also schon in diversen Folgen über Klaus gesprochen. Klaus ist wahrscheinlich der häufigste Männername, der in unserem Podcast vorkommt. Du bist nämlich der DJ, von dem wir immer schwärmen und mit dem wir viel zusammenarbeiten bei Klangglück. Und ich würde einfach mal vorschlagen, bevor wir das vorwegnehmen, stell du dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
Ja, also erstmal der Klaus, der gar nicht so alt ist, wie er sich im ersten Moment anhört vielleicht, was der Name so hergibt. Ja, ich bin der Klaus und ich wohne jetzt auch in Wiesbaden. Ich habe allerdings in Mainz studiert, Soziologie studiert.
Kein DJ-Tum?
Nein, kein DJ-Tum. Ist in Deutschland leider noch nicht möglich.
Ja.
Wir haben uns dann irgendwann im Zuge des Hobbys kennengelernt. Und ja, jetzt haben wir uns im Endeffekt wieder besser kennengelernt und das Ganze
noch besser.
Irgendwie Klaus, ausgebaut.
Wie alt bist du denn? Also wenn du gar nicht so ein alter Klaus bist, wie alt bist du denn?
Ja. Ich weiß ja nicht, was hier in den vorherigen Folgen, ich muss mich ja outen, ich habe es noch nicht gehört. Ja? So, jetzt kommt das Ganze raus, sondern nur Ausschnitte. Demnach weiß ich ja nicht, was ihr in den vorherigen Folgen über mich erwähnt habt. Ja? Ich bin 89er Baujahr.
Demnach, doch so jung?
Ja, doch so jung. Ja.
Krass. Oh Gott. 5 Jahre jünger als du.
Und als du?
Nein, ich bin vom Geiste her auch
12.
89er.
Ah, cool. Und Klaus, wo hast du vorher gelebt? Weil du sagst jetzt in Wiesbaden.
Ja, ich komme ursprünglich aus einem wahnsinnig großen Ort. Wir sprechen so von sagenhaften, ich glaube, 1600 bis 1800 Einwohner.
Vierstellig,
immerhin. Ja, also absolutes Dorf namens Alsenz.
Ah,
Ich gehe davon aus, es kennt niemand.
Irgendwo zwischen Mainz und Kaiserslautern, ne?
Ziemlich genau auch in der Mitte, ja.
Ja.
Ziemlich genau 50 Kilometer in beide Richtungen.
Ja, ich habe einen Kumpel, einen ehemaligen Bundeswehrkamerad, der kommt aus Kirchheim-Bolanden.
Ja, das ist Kibo. Im Endeffekt.
Oh, ich komme aus Kibo. Nee, daneben. Der hat einen ganz komischen Dialekt. Aber du hast irgendwie komischerweise keinen Dialekt.
Man hat sich, glaube ich, ein bisschen abgewöhnt im Zuge des Studiums.
Kannst
da habe ich in Mainz gewohnt und.
Ja. Kannst du es noch? Also, wenn du zu Hause bist,
ja.
Heimisch?
Man kennt doch diesen Effekt, wenn man wieder unter den alten Kollegen ist und dann direkt in Dialekt verfällt.
Oh, ich würde das mal so gern hören.
Hast du gehört?
Ich kann mir das bei dir gar nicht vorstellen.
Ja, doch, das geht schnell. Es müssen nur die richtigen Leute da sein.
Und Klaus ist so ziemlich cool.
Und vielleicht das ein oder andere alkoholische Getränk dabei. Und dann ist man schneller im Dialekt, als man.
Ja. Oh, cool. Wer weiß. Ja, von Klaus, von dir habe ich das erste Mal gehört. Da hast du auf der 30. Geburtstagsfeier von dir und Basti David aufgelegt. Mhm. Und dann habt ihr gesagt, oh, da kommt auch ein ziemlich geiler DJ Klaus. Und da hast du aufgelegt.
Und da waren wir gerade frisch zusammen.
Da waren wir gerade frisch zusammen und ich hätte niemals gedacht, dass erstens wir beide jemals so einen Podcast aufnehmen und zweitens auch gar nicht, dass du irgendwann mit am Tisch sitzt.
Ja.
Tja, 5 Jahre ist es her.
Wobei wir ja schon öfter an einem Tisch sitzen, wenn wir unsere legendären Spielenabende machen. Denn wir haben tatsächlich, Dina und ich haben in unserem Freundeskreis nicht so viele Leute, die halt gerne spielen. So Gesellschaftsspiele, Brettspiele, Kartenspiele und durch Zufall oder wie auch immer haben wir halt herausgefunden, dass du und deine Freundin, die Lisa, das auch gerne machen.
Ja.
Und jetzt treffen wir uns vornehmlich montags.
Ja, wir bleiben auch im Anschluss hier, Klaus. Also wir sind heute bei Klaus zu Hause.
Kein
genau.
Problem. Kein
du
Problem.
Weißt es nur noch nicht. Und spielen Spiele.
Ja.
Ja, bei uns ging es ja genauso im Endeffekt.
Ja.
Also viel zu viele Leute im Freundeskreis, die diese Phase in der Kindheit verpasst haben. Viel zu spielen, viele Gesellschaftsspiele. Mhm. Und
das nicht drauf haben. Ich würde sagen, das ist der Beginn einer wundervollen Liebesgeschichte zwischen uns vier.
Ja.
Da lässt sich was machen.
Ja, also wir haben tatsächlich keine Kosten und Mühen gescheut, um unseren ersten Gast zu holen, denn es ist eher einer, mit dem wir die ganze Zeit abhängen.
Und das war noch bei ihm zu Hause, mit seinem Wasser, seinen Getränken.
Den Klaus, den haben wir natürlich auch ausgewählt, weil du auch Gründer bist. Du bist selbstständig, aber du bist gleichzeitig auch angestellt. Und zwar, wir hatten vor einiger Zeit vorgestellt das Buch Das 4-Stunden-Startup von Felix Plötz. Kennst du das? Oder kennst du so dieses, es gibt noch ein ähnliches, die 4-Stunden-Woche?
Nee, ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Also da geht es eben darum, was macht man denn eigentlich, wenn man gerne gründen will, aber irgendwie in diesem Hamsterrad gefangen ist und man muss halt arbeiten, um leben zu können. Und da wird eben das Modell, das 4-Stunden-die-Woche Startups vorgestellt. Und ja, du bist ja einer, der das praktisch lebt, unbewussterweise. Also den Buchtitel jedenfalls. Du hast, bist selbstständig neben der Arbeit, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr als 4 Stunden, oder?
Ja, es ist ein bisschen mehr.
Ja. Erzähl doch mal über die berufliche Seite von Malle Klaus, nenn ich dich mal.
Ja, Malle Klaus ist natürlich immer sehr, gut. Sehr nett. Also ich bin in Darmstadt auf dem Jugendamt tätig, als Jugendhilfeplaner und mache dort im Endeffekt die ganzen Statistiken, ein bisschen Controlling gehört auch dazu und wir sind ein Team von 5 Personen und bilden so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Jugendamtsleitung und Politik. Also geben dann Empfehlungen beziehungsweise fordern oder nicht fordern, die Zahlen, die gefordert werden oder die Statistiken, die stellen wir dann zur Verfügung. Ja. Und
ist das öffentlicher Dienst?
Genau, ja.
Ja.
Ja, das ist
also richtig schön langweilig.
Für mich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen.
Aber es ist ein klassischer Bürojob im öffentlichen Dienst.
Genau.
Also ich habe meine Ausbildung damals im öffentlichen Dienst gemacht als Chemielaborant und hab doch, glaube ich, also wenn man das mal in Prozenten von diesen 3,5 Jahren ausdrückt, 30% nichts gemacht. Also wirklich nichts.
Außer, also ich glaube, dadurch, dass es so langweilig für dich war, kamst du auf die dumme Idee, die Chemikalien anderweitig zu verwenden.
Ja, ich habe hier und da mal, das ist ja wahrscheinlich auch schon verjährt, hier und da mal aus dem Chemikalienkeller, den ich dann aufräumen musste als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, hier und da mal was mitgenommen und dann ein bisschen irgendwie Böller gebaut. Und
okay.
Ja, gut. Aber mir war halt langweilig.
Ja, das ist jetzt auch dann offiziell kein Geheimnis mehr.
Richtig.
Ja.
Ja. Ist hoffentlich verjährt.
Ja.
Klaus, wie lange bist du jetzt in Darmstadt?
Ich bin in Darmstadt seit Juni 2018.
Okay, also seit letztem Jahr quasi.
Genau.
Aber das DJing,
ja.
Das DJ-Dasein, das führst du ja schon ein bisschen länger.
Genau, das führe ich schon länger. Ich kann tatsächlich den Ursprung gar nicht mehr richtig festmachen. Das war halt irgendwann so ein fließender Übergang von Hobby zu, okay, das möchte ich jetzt ein bisschen zeitintensiver betreiben. Und demnach fällt es mir echt schwer, dann nachträglich so einen Zeitpunkt festzustellen. Aber ich denke, das geht vielen in dem Bereich auch so.
Wie kamst du dazu? Also hast du so eine Schule besucht oder irgendwie mal irgendwo einen Kurs gemacht, einen Workshop?
Nee, nicht wirklich. Also es gibt ja tatsächlich diese Vibra School und wahrscheinlich mittlerweile auch noch ganz andere Institutionen, in denen man so eine Art DJ-Führerschein oder wie auch immer die das nennen, ja, machen kann. Nee, habe ich nie gemacht. Ich habe einfach so klassisch mir das irgendwie selbst versucht anzueignen. Viel YouTube-Tutorials und was es alles gibt. Und auch einfach viel selbst in Clubs gegangen, geschaut, was passiert. Ja, als man irgendwie noch keine Aufträge hatte. Zeit hatte am Wochenende. Und einfach geschaut hat, was passiert da, wie wird das gemacht, was für Möglichkeiten gibt's.
Und kannst du dich an deinen ersten Auftrag erinnern? Also wirklich so, wo du da engagiert warst und gesagt, also wusstest, ey, heute bringe ich die Bude hier zum...
Ja, also es gibt, ich weiß tatsächlich nicht, ob das irgendwie der erste Auftrag oder sowas war, aber das war zumindest, ist es irgendwie nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass es eine Warm-up-Möglichkeit gab, damals im Gestüt, tatsächlich in dem guten Gestüt Renz, und cool. Da gab es eine Warm-up-Möglichkeit irgendwie für eine Stunde, 90 Minuten, wie es dann so ist. Und da bin ich tatsächlich noch mit den Plattenkoffern hin. Ja, das weiß ich. Und das war ein sehr prägendes Erlebnis.
Ja, viele haben, glaube ich, im Gestüt Renz, das ist hier so eine, ja, leider seit 2 Jahren oder 3 Jahren geschlossene Institution, Wiesbaden. Viele haben da ihre DJ-Karriere begonnen. Ich auch. Also ich habe auch meinen ersten Gig im Gestüt gehabt und wurde dann praktisch entdeckt und dann weiter gefördert von Jörg und Nadine damals die das hatten. Ja, also da sind einige Wiesbadener DJs aufgestiegen.
War auch einfach ein super Laden.
Ja, es war wie ein Wohnzimmer.
Ja, ist echt so.
Ja, ja. Ach, wie cool. Und wenn man das so mal in Prozent teilt, wie viel Prozent arbeitest du als DJ und wie viel als öffentlicher Dienst, Jugendamtmensch?
Ah, das ist echt schwierig. Schwierig, das in Zahlen festzumachen, denn
sagen wir mal,
es ist auch immer die Frage, es ist ja auch immer die Frage, was du letztlich mit dazu zählst als Selbstständiger. Also ich bin irgendwie so ein bisschen auf dem Stand, oder was ich auch selbst merke, ist, dass du ja im Endeffekt nie so richtig Feierabend hast. Weil ist letztlich, wenn ich irgendwie ein Set vorbereite oder mir Gedanken mache, was man spielen könnte, wie man was verbauen könnte, ist das letztlich Arbeitszeit? Oder ist es dann doch die kreative Phase, die man irgendwie zwischendurch mit einfließen lässt. Also so stundentechnisch kann man das meiner Meinung nach gar nicht abbilden, sondern ich bilde es dann lieber irgendwie in Tagen ab. Ja, dass ich dann sage, okay, ich bin 4 Tage in der Woche auf dem Jugendamt in Darmstadt und dann
die restlichen sind 4 Tage.
Die restlichen, die restlichen 4 Tage der 7-Tage-Woche dann am Auflegen.
Ja. Und wie ist das dann? Also du bist praktisch Montag bis Donnerstag dann immer?
Genau.
Auf Jugendamt?
Ja.
Und wann musst du da morgens raus?
Ich habe im Endeffekt komplett flexible Arbeitszeiten.
Ah, okay, cool.
Das bedeutet, wir stechen ganz normal und haben dann ein Arbeitszeitkonto und sind da glücklicherweise sehr flexibel. Und nichtsdestotrotz habe ich mir so ein paar feste Strukturen irgendwie angewöhnt und ich bin um 9 Uhr vor Ort. Wow. Was sich erstmal spät anhört.
Aber es ist ja in Darmstadt.
Aber es ist in Darmstadt, ja. Genau. Ja, und demnach. Ja.
7 Uhr raus.
Genau, 7 Uhr raus.
Und wie ist das, also wie fühlt sich das an, wenn man so Donnerstag auflegt, Freitag auflegt, Samstag auflegt, so richtig hartes Auflegewochenende und dann am Montagmorgen um 7 Uhr raus muss?
Ja, das ist natürlich immer ein ganz schönes Erlebnis, weil da hast du im Endeffekt dir erstmal so den Nachtrhythmus angewöhnt, bist gerade im Nachtrhythmus und dann ist doch wieder die Realität da und der Wecker klingelt um 7 Uhr morgens.
Ja.
Und du bist aber vielleicht sonntags erst um 7 Uhr morgens heimgekommen.
Mm.
Ja. Und der, ja, der Übergang ist wahrscheinlich jedem Schichtarbeiter irgendwie bekannt, aber man muss sich trotzdem dran gewöhnen.
Ja.
Das ist, ja. Aber man gewöhnt sich auch tatsächlich dran. Also,
aber wie ist da, also ich habe das aus meiner Vergangenheit so kennengelernt, weil ich ja auch viel irgendwie am Wochenende unterwegs war, dass der Montag, also das ist richtig so drin in meinem Wesen, dass der Montag immer scheiße ist. Und deswegen, egal ob ich viel schlafe, wenig schlafe, was getrunken habe am Wochenende oder nicht, ausschlafe Montag oder nicht, montags habe ich immer schlechte Laune.
Okay, also wir haben jetzt ja gerade Montag, ja, und ihr sitzt mir gegenüber, also ihr könnt euch die Frage im Endeffekt selbst beantworten. Wenn die Augenringe, ja, wenn sie groß genug sind, so, dann habt ihr schon eine Antwort. Aber nee, ich fühle mich eigentlich sehr gut.
Wahnsinn, ja, ich glaube also, auch, dass es eine Einstellung
ist. Das ist eine Einstellungssache und es ist ja auch so, das Wichtigste ist ja auch irgendwo, dass dir die Arbeit auch Spaß macht. Und wenn du mit Freude dann auch dahin gehst, dann ist es auch wieder was anderes, wie wenn du dich jetzt hinquälen müsstest.
Aber Klaus, das ist jetzt wahrscheinlich kein Modell, kein Arbeitsmodell, was du, weiß nicht, die nächsten 10, 15 Jahre durchziehen möchtest. Also ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem, obwohl man das gerne macht, körperlich anstrengend ist.
Ja.
Und also ich habe früher auch Nachtschicht gearbeitet, 7 Jahre lang im Casino. Und da ist man ja jünger, da kann man morgens noch irgendwie bis 5 arbeiten und dann nochmal die Vorlesung, dann nochmal ein anderer Minijob. Aber irgendwann kommt man an seine Grenzen, also irgendwann macht der Körper das nicht mit. Also das heißt, diesen festen Job, den du hast, den willst du wahrscheinlich auch behalten. Also dein Ziel ist es gar nicht, dir nebenbei so etwas aufzubauen, um irgendwann aus diesem Rädchen da rauszukommen.
Ja.
Oder wie ist der Plan?
Ja, also unglücklicherweise, wobei ich das gar nicht als Unglück ansehe, bin ich niemand, der sich so einen strikten 5-Jahres-Plan zurechtlegt.
Mhm.
Sondern es ist, ich lasse mir da einfach noch ein bisschen Freiheit und habe einfach kein festes Ziel jetzt, was in 5 Jahren unbedingt erreicht sein muss, sondern aktuell, so wie es ist, ist es sehr gut. Und da habe ich auch viel für getan und viel für tun müssen, dass es so weit gekommen ist im Endeffekt. Und das ist jetzt erstmal so der Punkt, wo ich sage, okay, damit kann ich jetzt erstmal eine gewisse Zeit guter Dinge sein und mich dran erfreuen, dass es so weit gekommen ist. Und dann sieht man letztlich auch wieder in 1-2 Jahren weiter. Okay. Also das ist so. Aber mit Sicherheit werde ich das keine 20 Jahre am Stück mehr machen. Das ist völlig klar.
Ja.
Ja.
Wenn ich noch eine Frage stellen darf, Klaus, was spielst du denn? Also wir haben dich jetzt oft mal so vorgestellt auf Hochzeiten. Klar, du bist unser Lieblingshochzeits-DJ, aber du machst ja noch ganz tolle andere Aufträge oder erfüllst die, spielst da. Was machst du denn sonst so,
außer Hochzeiten? Ja, also klar, im Sommer sind es natürlich auch Firmenfeste, die anstehen. Was sich jetzt musikalisch nur ein bisschen unterscheidet von Hochzeiten im Endeffekt. Es ist nicht ganz so schnulzig an manchen Stellen und auch nicht ganz so oldschool teilweise. Aber es ist einfach ein buntes Programm, was da gefragt wird. Viele unterschiedliche Musikgeschmäcker, viele unterschiedliche Semester auf einem Fleck. Also ein schönes, ansprechendes Querbeet-Programm.
Das kannst du auch gut.
Ja, das macht auch sehr viel Spaß eigentlich, weil man nicht so gefangen ist in einem Genre, sondern kann sich so ein bisschen austoben. Und ist eine schöne Sache, ja.
Aber hast du so eine Passion? Also würdest du sagen, meine große Liebe ist die Mallorca-Musik.
Das hättest du gerne.
Genau, der DJ Malle Klaus, da ist er wieder. Nein, auf keinen Fall. Also eine Passion würde ich schon sagen. Also ich komme ganz klassisch aus dem elektronischen Bereich. Damit hat im Endeffekt alles angefangen. Das waren auch die elektronischen Platten damals im Gestüt, was wir vorhin schon besprochen haben. Und diese Passion, die ist auch tief verankert. Also das ist das wird auch nicht mehr anders werden. Aber es hat sich schon auch ein bisschen was geändert im Laufe der Zeit. Also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich sage, es gibt kein Genre, in dem es nicht mindestens 3, 4, 5 super Songs gibt. Also man findet in jedem Genre irgendwas, wo ich sage, okay, die Melodie, die catcht mich oder ja, einfach der Song an sich. Das ist auch natürlich immer wieder stimmungsabhängig, aber man hat in dem Zuge schon auch gelernt, andere Genres wertzuschätzen.
Ja, ich war irgendwann, also damals, als ich angefangen habe mit dem Auflegen, da war das halt immer so eine Sache der Selbstverwirklichung. Und ich habe nur das gespielt und ganz viele andere DJs haben gesagt, nee, ich spiele nur das. Wenn du irgendwas anderes haben willst, dann musst du einen anderen DJ buchen.
Ach,
und irgendwann bin ich aber dann dahinter gekommen, okay, und habe halt gesagt, okay, nicht ich will mich selber verwirklichen, sondern ich will, dass die Gäste den geilsten Abend ihres Lebens haben.
Ja.
Und ob das halt auf einer Hochzeit ist.
Und der Hochzeits-DJ war geboren.
Ob das jetzt eine Hochzeit ist oder eine Mallorca-Party oder eine 90er-Party oder ein Rave oder sowas. Die Gäste sollen einfach Spaß haben. Und viele, ich glaube, das ist immer noch so, dass halt viele sagen, nee, Helene Fischer würde ich niemals spielen, da würde ich mir lieber einen rostigen Nagel ins Knie hauen oder so.
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit gibt es die. Und also ich würde das auch jetzt gar nicht irgendwie negativ sehen. Es ist ja gut auch, wenn man irgendwie bei seinem Konzept bleibt oder irgendwie sich selbst einfach einen gewissen Rahmen gesteckt hat. Aber das Mindeste, was man halt dann machen muss, ist, dass man da einfach im Vorfeld, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Hochzeit geht, dass man das auch klar kommuniziert. Mhm. Weil das ist einfach nur fair für alle Beteiligten. Ja. Und aber ja, ich würde mich da jetzt, bis auf natürlich immer mal wieder einige Ausnahmen, würde ich mich da schon ausschließen. Also ich bin da erstmal breit aufgestellt, aber man musste sich auch wirklich nicht alles irgendwie.
Was war der krasseste Musikwunsch, den du je entgegengenommen hast, ob du ihn jetzt gespielt hast oder nicht?
Gut, die krassesten Musikwünsche, das sind natürlich dann schon auch so Sachen, wenn irgendwie jemand kommt und sagt, ja, er will hier von den bösen Onkels, ja, so ein Klassiker, was wahrscheinlich auch schon echt viele erlebt haben, muss echt nicht sein. Und es gibt auch immer wieder einfach ganz abgefahrene Songs, die man selbst noch nie gehört hat. Man hat auch noch nie etwas von diesem Interpreten gehört.
Dann kommen die halt mit dem Handy und zeigen, dass wie das geschrieben ist und sowas.
Und am besten auf Kyrillisch. Also
genau.
Kyrillische Schriftzeichen und so. Ja, ja gut, nee, den habe ich jetzt gerade nicht irgendwie verfügbar.
Wir suchen doch. Ja, ich habe aber keine kyrillische Tastatur. Ja.
Und vor allen Dingen bin ich nicht mit Spotify connected.
Ja.
Das ist ja auch so.
Ja.
Der Irrglaube des Jahrhunderts.
Ja, aber ich glaube, das ist halt jetzt irgendwie in den Köpfen der Menschen drin. Ein DJ kann alles spielen, weil er hat ja Spotify irgendwie.
Ja, diese Message sollte man wirklich mal verbreiten. Das ist nicht der Fall.
Ja, es ist nicht der Fall.
Es ist nicht der Fall.
Nur weil wir keine Plattenkoffer mehr mit haben, heißt nicht, dass wir alle
sind Songs nicht 24/7 mit dem Internet verbunden und nicht mit Spotify und können haben den Zugriff auf alles. So.
Aber hättet ihr es gerne? Also ist es etwas, was du...
Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Also ich würde mir das schon wünschen, weil ich lege ja nicht mehr so oft auf. Aber wenn ich auflege, dann muss ich mir halt immer die neueste Musik runterladen und so. Das kostet halt auch immer Geld. Also wenn Traktor, so heißt ja unser DJ-Tool, mit dem wir auflegen, eine Spotify-Funktion hätte, da wäre ich schon dankbar manchmal. Aber ich habe ja, Klaus, du bist ja, was das Auflegen angeht, auch, du gehst lieber auf zweimal Nummer sicher und nimmst dir ein Stromkabel nicht zweimal mit, weil du Angst hast, könnte kaputt gehen, sondern eher viermal, damit es auch wirklich nichts passieren kann. Und dein Auflegerechner war, glaube ich, noch nie mit dem Internet verbunden oder so, ne?
Ja, das ist richtig. Ja, da lege ich auch echt großen Wert drauf, weil technische Probleme ist echt das Letzte, was man haben möchte bei irgendwelchen Auftritten. Und wie kann man sich davor schützen? Man kann sich ja nur bis zu einem gewissen Grad davor schützen. Und ich bin halt der Meinung, den meisten Scheiß zieht man sich irgendwie unbewusst übers Internet auf den PC. Und deshalb, benutze ich im Endeffekt auch eigentlich eine sehr veraltete DJ-Software, weil ich benutze eine Software, die ich damals noch mit einer CD-ROM drauf spielen konnte.
Ach krass. Ja. Und dann hast du kein Update mehr gefahren, weil die einfach stabil ist.
Genau.
Ja. Ach ja. Ja,
geil. Demnach bin ich immer noch, was Traktor anbelangt, auf einer sehr alten Version. Aber es ist ja nicht so, als würde jetzt die neue Version dich zu einem besseren DJ machen, automatisch. Das ist ja Quatsch.
Ja, stimmt. Da sind so einige Tools in den Laufe der Jahre dazugekommen, die halt irgendwie nett sind, aber die man halt eigentlich nicht braucht unbedingt.
Genau, genau. Und wenn man irgendwie ein ordentliches Mischpult hat, sind die Tools da irgendwie auch mit dran oder man kann sie irgendwie mit einspeisen.
Ja.
Und demnach vermisse ich das nicht. Also ich werde sehr wahrscheinlich so in einem Jahr nicht mehr drum herum kommen, da ein ganz großes Update, ein ganz großes dann zu fahren. Aber dann bin ich auch wieder auf dem neuesten Stand und dann hält das vielleicht auch wieder
15 Jahre.
15 Jahre.
Ach,
wie
witzig. Was
und sag mal, wie viele Gigs hast du ungefähr im Jahr?
Offiziell? Oh. Inoffiziell.
Nein.
Nein.
Einfach wahrheitsgemäß.
Mhm. Ja. Das ist, ja, schwierig zu schätzen. Ja, im Endeffekt.
100?
Oder
weniger?
Das wär immer das Ziel.
Ja.
Aber sind es nicht. Nein.
Aber die spannendere Frage ist doch, wann ist am meisten was los? Sommer, Winter?
Ja, es ist eine ganz unterschiedliche Saison. Also die Sommersaison geprägt von Hochzeiten, Firmenfeiern, Stadtfesten und was so dazwischen noch irgendwie kommt. Teilweise auch Messen und die Wintersaison ist dann tatsächlich einfach ein bisschen klubbiger und ein bisschen barlastiger vielleicht auch mal.
Weihnachtsfeiern.
Bis auf den Dezember, genau. Dann geht es eigentlich wieder mit den Firmenfeiern los. Und ja.
Aber am wenigsten ist so Januar, Februar, ne? Kurz vor Fasching. Und wenn Fasching losgeht, dann
also erfahrungsgemäß würde ich sagen, ist der November relativ schwach und teilweise der März.
Ach ja.
Echt?
Das sind so die Monate, wo ich erfahrungsgemäß.
Am März hat der David Geburtstag, da ist eigentlich immer Remi Demi.
Gut, da ist dann 4 Wochen Ausnahmezustand. ansonsten, sind das die beiden entspanntesten Monate, würde ich sagen.
Und was macht dir am meisten Spaß? Also sind es tatsächlich so Hochzeiten oder Club?
Ja, es kommt ganz drauf an. Also ich hatte schon auf allen Veranstaltungsarten richtig, richtig schöne Partys und darum geht es letztlich. Also es ist auch ein bisschen immer location-abhängig natürlich.
Mhm.
Das macht schon auch viel aus.
Je nachdem, aber wie viel Dezibel man spielen darf.
Generell ist es natürlich schön, wenn man auch vor ein paar hundert Leuten spielt, auf Stadtfesten oder wenn es einfach ganz große Unternehmen sind. Das macht natürlich erstmal viel Spaß. Aber manchmal sind es auch die Hochzeiten, ja, wenn es nur 60, 70 Personen sind, die aber mit Leib und Seele dabei sind, ist das eine super Feier und bleibt in Erinnerung.
Mhm. Aber so eine Hochzeit, ist die für dich aufwendiger, weil du ja dich im Vorfeld mit dem Paar treffen musst, Musikwünsche besprichst und dann hört es ja wahrscheinlich auch nicht mit dem Kontakt auf, sondern kurz vor der Hochzeit geht es ja wahrscheinlich nochmal hin und her und so eine Firmenfeier ist, denke ich mal, einmal abgesprochen, einmal gebucht und gut ist. Oder täusche ich mich da?
Nee, es geht schon auf jeden Fall in die Richtung. Also da sind natürlich auch die Brautpaare völlig unterschiedlich, das ist ganz klar. Und die tragen natürlich manchmal auch einen gewissen Teil dazu bei, ob es im Vorfeld einfach ein bisschen anstrengender ist oder nicht. Aber generell sind Hochzeiten auf jeden Fall am vorbereitungsintensivsten.
Mhm.
Mit den Absprachen, auch mit, manchmal, wenn der Brautpaar-Tanz-Song, langes Wort, wenn der noch irgendwie geschnitten werden soll, weil einfach mit 5 Minuten 40 möchte niemand tanzen. Und so Sachen, so Kleinigkeiten, die aber einfach zeitintensiv sind.
Okay.
Was sind für dich die größten Herausforderungen oder was ist die größte Herausforderung mit 2 Jobs? Ist das schon die Zeitumstellung oder gibt es da noch andere Zielkonflikte? Oder?
Ja gut, generell einfach die Organisation des Ganzen. Also, dass man auch so einen gewissen Schalter umlegen kann, dass man weiß, okay, wenn jetzt der eine Job fertig ist, geht's nach Hause und ich muss dann irgendwie noch Mails beantworten oder Angebote schreiben, noch ein paar Telefonate führen. Das sind alles zeitintensive Dinge Und man muss aber den Kopf frei haben dafür.
Ja. Mhm.
Und das ist so ein bisschen die Herausforderung und halt auch einfach, ja, man sollte jetzt nicht der größte Freund von regelmäßigem Urlaub sein.
Ja, regelmäßigen Wochenenden.
Sondern man muss halt schon auf die ganze Geschichte auch sehr sich einlassen können und an so manchen Stellen einfach auch ja Opfer bringen im Endeffekt. Mhm. Anders geht's nicht.
Klaus, als du, also was wir versuchen auch manchmal den Zuhörern zu beschreiben, ist, wie gründe ich denn überhaupt so ein Business? Was ist dafür erforderlich? Und wie macht man das nebenbei? Also hast du irgendwann gesagt, okay, ich habe jetzt so viele Aufträge, ich möchte das Ganze natürlich auch offiziell machen. Ich habe einen Arbeitgeber, aber wie ist es rechtlich? Darf man nochmal einen Nebenjob haben und was muss man da beachten?
Genau, also im Endeffekt, glaube ich, habe ich einen relativ klassischen Weg. Da bin ich einen klassischen Weg gegangen und man hat einfach gemerkt, okay, die Auftragslage gibt es her, dass man den Schritt wagen kann. Das war bei mir ja noch im Zuge des Studiums und bin somit dann parallel, während ich noch studiert habe, konnte ich im Endeffekt das Hobby so weit ausweiten, dass ich davon auch meine ersten Rechnungen bezahlen kann.
Als Student super cool.
Genau, genau. Und dann ja, geht es im Endeffekt los, dass man halt dann natürlich, wenn man anfängt, selbstständig zu sein, steigen auch irgendwie die Fixkosten und man hat ja auch einen gewissen Druck, einfach dann regelmäßig zu performen und Umsätze zu generieren. Mhm. Und da geht es natürlich dann auch darum, wie komme ich an Aufträge? Mhm. Und da ist das Netzwerk für mich erstmal entscheidend gewesen. Also natürlich entsteht ein Netzwerk auch nur, wenn man irgendwie halbwegs gute Leistung bringt. Das steht natürlich an alleroberster Stelle. Und das scheint soweit irgendwie gepasst zu haben. Und so kam dann eins zum anderen. Man lernt dann irgendwie entsprechend die richtigen Leute kennen. Die buchen einen einmal, um es auszuprobieren. Und wenn das funktioniert, kommt es zu einem Folgeauftrag. Und so weiter. So spricht sich das dann irgendwann rum.
Okay. Das heißt, du warst quasi zuerst Student und hast dann dein Gewerbe angemeldet?
Genau, genau.
Okay. Und warst dann selbstständig und dann kam sozusagen der normale Job.
Genau. Dann habe ich mein Studium abgeschlossen und dann kam der feste Job.
Ja. Und dein Gewerbe hast du aber trotzdem beibehalten und hast es mit dem Arbeitgeber dann abgesprochen?
Genau. Mhm. Okay. Richtig, ja.
Ja, ich finde, man merkt, das ist einem vielleicht noch gar nicht so vorher bewusst, wenn man so gründet oder nebenbei gründet, dass man ja nicht nur dann seiner Profession nachgeht, also in deinem Fall auflegen, sondern du bist ja auch Head of Sales, Marketing Manager und Controlling und Buchhaltungsbeauftragter. Also es ist ja alles irgendwie eine Ein-Mann-Firma.
Genau.
Und deswegen muss man das natürlich auch kalkulieren, wenn man irgendwie seinen Stundensatz kalkuliert. Ne? Also deswegen kostet ja ein DJ auch nicht irgendwie 100 Euro für eine Hochzeit, sondern eben 500 oder 800 oder 1000 Euro.
Ja.
Weil da eben noch die ganze Kommunikation mit dem Hochzeitspaar, das ist ja immer so ein bisschen Risiko.
Mhm.
Aber man hat ja dann halt auch noch eine Menge Papierkram und Organisationskram außenrum.
Absolut, absolut. Vor allen Dingen muss man ja auch, wenn man tatsächlich davon leben möchte, muss man auch einfach berücksichtigen, dass man keine 20 Arbeitstage im Monat dazu zur Verfügung hat, sondern 8 bis 12, wenn es sehr, sehr gut läuft. Mhm. Und das spielt dann natürlich alles rein.
Ja. Was kostet denn ein DJ? Ich meine, wir drei kommen jetzt aus der Branche, aber ich kann mir vorstellen, das können die Zuhörer interessieren. Was kostet denn ein DJ, wenn ich jetzt meinetwegen einen Club aufmache und sage, okay, ich will einen ganz normalen, stadtbekannten DJ buchen, der soll den ganzen Abend durchspielen. Was kann man da so verlangen als DJ?
Ja, da scheiden sich jetzt wahrscheinlich die Geister, weil es wird natürlich auf dem Markt immer jemand geben, der den Preis drücken kann und das auch einfach aus Leidenschaft heraus macht für 100 Euro den ganzen Abend.
Ja.
Ist ganz klar, aber das ist dann natürlich dann nicht der Fall von Selbstständigkeit, weil sich das auf lange Sicht niemals rechnen kann. Sondern das ist dann natürlich der Hobby-DJ, der einfach Lust darauf hat und wahrscheinlich im Fall der Fälle sogar was bezahlen würde, dass er einfach in einem coolen Club auch mal spielt, was auch irgendwie nachvollziehbar ist. Ja. Allerdings, wenn man das ein bisschen professioneller betreiben möchte, werden solche Bookings immer in einem Rahmen zwischen, ich sag jetzt mal, zwischen 350 bis 800 Euro, würde ich sagen, ist 800 Euro ist dann auf jeden Fall der professionelle DJ. Da bewegt man sich auch in einem Rahmen. Die Namen kennt man dann teilweise, auf jeden Fall. Ja. Und unter 350 Euro wird es vermutlich nicht funktionieren.
Und eine Hochzeit, ist die teurer oder günstiger oder gleich?
Es ist ein bisschen von der Stundenanzahl einfach abhängig. Dadurch, dass eine Clubnacht meistens ähnlich lang ist. Da sprechen wir dann von 22, 23 Uhr Beginn und es endet irgendwie zwischen 5 und, im Endeffekt um 5 Uhr ist meistens Sperrstunde. Und eine Hochzeit kann aber völlig unterschiedliche Zeitdimensionen annehmen. Also da gibt es die Hochzeit, die beginnt, zumindest der Partyteil beginnt um 23:30 und geht dann bis um 3. Es gibt aber auch die Hochzeit, die möchten den DJ schon als Hintergrundbeschallung beim Essen, beim Sektempfang und so weiter. Und dann spricht man auf einmal von 10, 11 Stunden Bookings.
Das heißt, du rechnest auch Stunden ab. Genau. Also gerade wenn es um Hochzeiten geht.
Genau, da muss man eine Stundenpauschale mit einfließen lassen.
Ja. Und tendenziell dann teurer oder also im Gegensatz zu Club?
Das wird dann schon teurer auf jeden Fall, weil einfach, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die Vorbereitungszeit eine ganz andere ist. Ja. Mehr Absprachen. Ja. Im besten Fall trifft man sich vorher auch mal mit dem Brautpaar, um das alles einfach auch persönlich durchgehen zu können. Die haben immer Interesse auch daran, den Mensch mal einfach zu sehen, kennenzulernen, was auch völlig verständlich ist. Man möchte sich ja hier nicht einfach so das schwarze Schaf buchen für eine Feier.
Richtig, ja.
Und das sind aber Sachen, ist völlig klar. Muss man berücksichtigen.
Ich sage das manchmal auch so, wenn ich mit dem Brautpaar spreche und einen richtigen DJ empfehlen möchte, dann ist es ja auch so, also jetzt könnt ihr zwei mich ja korrigieren, aber ich habe das Gefühl, wenn ich als DJ in einem Club auflege, dann habe ich es ein bisschen einfacher mit den Gästen, weil die kommen ja mit der Intention dahin, tanzen zu wollen und die haben ein bisschen was getrunken, die haben Spaß und die wollen eher tanzen als auf einer Hochzeit. Da habt ihr zwei oder du, Klaus, ein bisschen mehr zu tun oder die Leute irgendwie zu catchen und das ist so ein emotionaler Augenblick. Ich finde, das ist schon eine größere Aufgabe, als in einem Club aufzutreten. Also nicht jeder kann in meinen Augen ein Hochzeits-DJ sein, der irgendwie da Bock hat. Es ist nicht das Gleiche wie im Club. Das ist ein bisschen mehr Arbeit. Da steckt echt so, da muss man Fingerspitzengefühl haben und gucken, hey, wie sind die Leute drauf? Welche Musik lege ich jetzt auf? Oh, jetzt sind die von der Tanzfläche weg. Jetzt darf man den Moment nicht verpassen. Also das ist meiner Meinung nach echt viel Arbeit, sehr intensiv, um dem Brautpaar einen richtig coolen Abend zu bereiten.
Das hat eine höhere Verantwortung, ne?
Ja, und deswegen finde ich den Preis, der aufgerufen wird für einen Hochzeits-DJ echt super in Ordnung. Wenn da jetzt einer kommt, der das Ganze für 250, 300 Euro spielt, kann man machen. Aber dann, wie du gesagt hast, der lebt da nicht wirklich davon. Und ich weiß nicht, ich will ihm jetzt nicht sagen, dass er das Verantwortungsgefühl jetzt nicht irgendwie mitbringt. Aber ich würde mich dann schon fragen, warum ist der so günstig?
Ja, absolut, also wobei man auch da sagen muss, ein Hobby-DJ, der muss nicht automatisch schlecht sein.
So. Das stimmt, ist völlig klar. Das stimmt, ja.
Man kann ja auch das Glück haben und einfach einen super, super Hobby-DJ erwischen. Aber vermutlich ist es so, dass das Risiko tendenziell höher ist, dass man nicht das bekommt, was man sich gewünscht hätte oder was man erwartet hätte.
Ja, stimmt.
Ja.
David, du hast da noch ein paar Fragen für Klaus.
Klaus, plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Erzähl mal irgendwelche saulustigen Stories. Was ist passiert? Ich habe nämlich vorhin die Frage, um da mal einen Einstieg zu machen, die Frage mit dem, was die Leute sich so wünschen. Ich habe vor 2 Jahren oder sowas auf einem Sommerfest von der Uni oder von der Hochschule aufgelegt. Irgendwie so 2 Stunden mittags als Zwischenprogramm, ne? So, und dann kommt dann jemand, also es war so wie ein Familienfest. Die Leute sind da mit Kinderwagen gewesen, dann kam jemand und hat tatsächlich sich böse Onkels gewünscht. Und dann habe ich angeguckt und gesagt, meinst du das ernst? Ja, also ich kenne hier viele, die das gerne hören würden jetzt. Ich so, nee, böse Onkels nun wirklich nicht. Und dann hat die sie kurz weggegangen, hat sich beraten, das machen die ja auch immer ganz gerne. Dann beraten sie sich, damit sie sich wenigstens irgendwas wünschen, was der DJ spielt.
Genau.
Dann wieder, ja, kannst du vielleicht was von Freiwild spielen.
Es ist jetzt, macht die Sache nicht unbedingt viel besser. Ne? Also, ja.
Ja. Ja, und da, also, und als DJ passieren einem eben schon lustige Sachen. Und da du ja viel als DJ unterwegs bist, passieren dir bestimmt auch viele lustige Sachen.
Ja. Also ich habe auch irgendwann dem letzten Mal so gedacht, man müsste diese ganzen Anekdoten irgendwie mal aufschreiben. Ich meine, das haben wahrscheinlich auch schon viele gemacht und man findet dazu wahrscheinlich auch ein paar lustige Anekdoten. Aber was mir auch, ja, mir fallen jetzt wahrscheinlich auf Anhieb nicht die allerlustigsten ein. Aber was auf jeden Fall hängen geblieben ist, weil es im Nachhinein auch immer wieder lustig ist, wie verpeilt dieser Gast gewesen sein muss. Als ich im Club gespielt habe und es war, die Stimmung war gut, es war irgendwie gerade wirklich Peak-Time und es war auch anstrengend. Und dann kommt ein Gast auf die DJ-Kanzel und du hast schon gesehen, okay, der wankt. Demnach war diese Person nicht mehr so ganz nüchtern und hält mir mit einem geschlossenen Auge, weil das hat auch nicht mehr so ganz motorisch funktioniert, hält mir mit einem geschlossenen Auge den Jackenbon hin. Und ich habe erst gar nicht, ich wusste erst überhaupt gar nicht, was er von mir will. Weil er hat auch nichts dazu gesagt. Er hält mir einfach den Jackenbon hin. Und ich habe ihm dann irgendwann angeguckt und habe ihn gefragt, ja, wie kann man dir weiterhelfen? Und dann meint er einfach nur mit einem Wort, Jacke. Jacke. Und dann habe ich gesagt, okay, du bist bei mir absolut falsch. Also ich weiß auch gar nicht genau, wie verballert man sein muss, dass man die DJ-Kanzel mit der Jackengarderobe verwechselt. Ja. Und das sind halt so Sachen, wo man auch noch Wochen danach drüber schmunzeln kann, weil,
Du hattest bestimmt auch viele schon, die Getränke bei dir bestellt haben. Also das ist so der Klassiker.
Ja, Getränke ist tatsächlich selten, aber mit Sicherheit auch schon ein paar Mal die Frage nach, wo denn die Toiletten seien.
Das einfach ist halt auch mir. So. Mach den DJ-Kanzel.
Also, ja, es gibt, glaube ich, bessere Personen, die man danach fragen kann. Und, aber es sind schon lustige Sachen.
Ich könnte sich vorstellen, wie er dann so sich angestellt hat und merkt, okay, du bist gerade irgendwie am Doing.
Ja.
Und er wartet geduldig, weil er ja noch seine Jacke bekommt. Geil. Okay, pass auf, Klaus. Wir haben uns eine Kategorie ausgedacht, die wir alle Gäste, mit der wir alle Gäste konfrontieren werden, so. Und unsere Kategorie, wir haben uns lange über den Namen unterhalten, trägt den
unaussprechlichen
Namen 5 Fate Hakten.
Okay, das ist wirklich unaussprechlich.
Also, 5 Fate Hakten über Klaus Altmaus. Erste Frage oder erste Statement bitte von dir. Dein Tipp für eine glückliche Beziehung.
Also da würde ich ganz klar sagen, Kommunikation, also das hört sich wahrscheinlich super abgedroschen an, aber das ist auf jeden Fall das A und O.
Ja.
Also Ehrlichkeit.
Bestimmte Form von Kommunikation?
Ja, einfach.
Mit den Fäusten.
weniger mit den Fäusten, aber man sollte schon in der Lage sein, nicht nur über die guten Dinge reden zu können, sondern auch mal über die Dinge, die nicht ganz so toll laufen und dass man halt einfach, ja, nicht so sich direkt anplögt und ganz normal miteinander redet. Also ganz oft entstehen, glaube ich, die wirklich schlimmen Streits,
ja.
Die entstehen einfach, weil man aneinander vorbeigeredet hat oder weil man direkt laut geworden ist aus einer Situation raus. Aber da spielt natürlich dann auch noch ein bisschen was rein, dass man auch so ein bisschen Feingefühl entwickeln sollte für die Situation. Also wann kann ich denn jetzt meinem Partner, meiner Partnerin sagen, was mir jetzt nicht ganz so gut gefallen hat? Nicht unbedingt, wenn sie gerade von einem super stressigen Arbeitstag heimgekommen ist und eh schon richtig gereizt ist.
Ja.
Oh. Ja. Der David lernt da auch gerade.
Ich bin da in einem ständigen, lebenslangen Lernen.
Ja, aber das ist ja gut.
Aber das ist auch ein Thema, das merken wir auch immer wieder, gerade wenn wir irgendwie viel arbeiten oder sowas und eben nicht miteinander kommunizieren, auch so Alltäglichkeiten, dann bewegt man sich so immer so ein Stück weit auseinander und dann rumst es halt manchmal, wenn man sich dann wieder aneinander dran bewegt.
Ja.
Der Schatzi?
Das hast du aber schön gesagt. Zweideutig.
Kommen wir zum zweiten Statement oder der zweiten Frage. Von Pärchenzeug hin zu Business, nämlich, oder vielleicht auch Pärchenzeug, je nachdem, was war der schlechteste Deal deines Lebens?
Wow. Der schlechteste Deal meines Lebens.
Wenn du vielleicht auch an Aufträge denkst, die du abgeschlossen hast.
Ja. Aufträge, eBay-Verkäufe, Ankäufe.
Klangglück.
Ja, ich glaube, ich habe, das zumindest bereue ich das im Nachhinein immer wieder sehr. Ich glaube, ich habe meine geliebte 125 Kubik Honda Varadero viel zu günstig verscherbelt. Einfach nur, weil irgendwie wollte ich sie loswerden, weil ja der TÜV war abgelaufen und es hat irgendwie nicht mehr so viel Spaß gemacht. Dann hatte man ein Auto und war natürlich viel komfortabler unterwegs als mit einem Zweirad. Aber bestimmt schon seit ja, den letzten beiden Sommern denke ich mir, boah, was ich Lust habe auf wieder ein Moped. Ja. Mhm.
Oh. Ja. Über eBay oder wie bist du sie losgeworden?
Nee, das war Privatverkauf.
Ja.
Und da ging es wirklich nur darum, Hauptsache das Ding weg. Und im Nachhinein denke ich mir, hättest du lieber noch mal ein bisschen Geld reingesteckt und hättest die jetzt noch. Aber gut,
irgendwann
erfülle ich mir das wieder.
Okay, cool. Es wird anspruchsvoller. Klaus, deine Top-Geschäftsidee, auf die Welt noch wartet.
Oh, okay. Das ist ganz lustig, weil ich musste da tatsächlich vorhin schon dran denken. Und das ist sehr lustig, dass du das jetzt ansprichst, weil du hast ganz am Anfang, hast du was erzählt mit, ich muss eigentlich schon selbst lachen, obwohl ich das wirklich ernst meine, ja. Hast du was erzählt mit den drei Adaptern, die hier auf dem Tisch liegen?
Ja.
Und ich habe tatsächlich schon seit längerem die Idee und ich bin mir sicher, das würde funktionieren, aber es fehlt noch so der letzte Antrieb, ja, weil es einfach auch eine zeitliche Ressource bei mir ist, die nicht mehr viel hergibt. Aber ein Online-Handel, der einfach Adapter von allem auf alles anbietet.
Ja. Also einfach auch außerhalb von Kabeln, also auch zum Beispiel Gardena auf irgendeinen anderen Schlauch.
Ja, das müsste man dann schauen. Also in erster Linie haben wir uns da Gedanken gemacht. Das habe ich nicht mit einem Kumpel, haben wir uns das mal ausgedacht. Ja. Und da ging es tatsächlich erstmal um Elektronikgeräte. Weil ich bin mir sicher, jeder hatte schon mal diese Problematik, dass er einen Adapter gebraucht hat. Er hat 15 zu Hause, aber den er gebraucht hat, den hatte er nicht.
Ja. Also ich erlebe das jedes Wochenende mit Klangglück.
Ja.
Und denke mir immer, scheiße, wieder. Ja. Und also ich glaube, wir haben mittlerweile bestimmt mehrere hundert Adapter.
Und jetzt auch gerade die Geschichten, ne, mit Apple und dann, dass es kein Klinke-Anschluss mehr ist am Handy.
Ja.
Also es wird ja auch für die Mehrheit immer schwieriger mit den Adaptern.
Ja.
Und, ja, wenn das so weitergeht, könnte das funktionieren, falls das nicht schon ausführlich gibt, aber
wie darf ich mir das vorstellen? Man kann, also du hast ein Online-Business und ich muss mir die einzelnen Anschlüsse bestellen oder ist es tatsächlich eine Komplettlösung? Also
Nein, das gibt eine Komplettlösung. Das wäre sehr unhandlich, glaube ich. Ja. Also eine Komplettlösung wäre interessant.
Ein richtig dickes Kabel.
Genau, das wäre dann
mit allem.
Das wäre dann so 20 in 1.
Ja.
Aber das wird, glaube ich, nicht umsetzbar sein, sondern einfach eine große Auswahl.
Aber das ist ganz geil, weil ich stelle mir das vor, du bist auf der Website und dann steht einfach nur eine große Maske von
auf. Fertig. In den Warenkorb und weiter geht's.
Das ist natürlich geil. Okay, cool. Danke.
Jetzt wird mir die Idee auf jeden Fall
notiert, bis morgen online.
Weil eigentlich ist das ja wahrscheinlich auch schnell umgesetzt. Aber
merkt ihr, adapterwelt.de, kannst du da morgen drauf gehen und schauen, was aus deiner Geschäftsidee geworden ist. Okay, dann geht's weiter. Und zwar, denn das ist eine Kategorie, mit der wir auch was zu tun haben. Denn eine Challenge für uns. Was ist denn, oder mit welchem Essen verzauberst du deine Gäste? Also was kannst du besonders gut kochen?
Genau, und das müssen wir verraten, das kochen wir dann nach.
Genau.
Also wir haben jetzt eine Woche Zeit, um dieser Leckerei nachzukochen. Ja. Stellen wir dann in der nächsten Podcast-Folge vor.
Okay. Wir machen ein Foto und packen das auf Instagram.
Ja, und erzählen vielleicht auch nächste Woche.
Okay, erzählen davon.
Ich kann ja gar nicht so viel Gerichte, muss ich sagen.
Aber irgendein Passionsgericht.
Ich bin da sehr beschränkt.
Stell dir vor, du hast zwei total gute Freunde abends zu Besuch zum Spieleabend eingeladen und kochst für sie.
Ja.
Was würde es dann geben?
Außer das, was wir letztes Mal gegessen haben, das gilt nicht.
Ja. Ja, stimmt, ihr kamt ja schon mal in den Genuss.
Ja, genau, wir haben schon mal die Kalpi-Spaghetti.
Die Kalpirinha-Nudeln.
Die waren sehr geil.
Das ist eines der fünf Gerichte, die ich kann. Ansonsten, was kann ich besonders gut kochen? Müsste man eigentlich Lisa fragen.
Oder besonders gerne. Was kochst du denn am liebsten?
Am liebsten mache ich eigentlich Flammkuchen.
Flammkuchen?
Im Ernst?
Ja, aber das ist jetzt nicht weltbewegend, ne?
Nö, aber
es ist was geil. Für ein Flammkuchen? Was soll da drauf?
Ah, das ist schon sehr abwechslungsreich. Also von Elsässer klassisch mit Speck und Zwiebeln über Zucchini mit Feta-Käse und
das ist auch was, deine
Kategorie. Das habe ich ja schon mal.
Was so auch einfach im Kühlschrank verfügbar ist. Das ist ja auch ein schönes, eine schöne Möglichkeit, Reste zu verwerten.
Ja.
Stimmt.
Das ist auf jeden Fall was ich gerne mache.
Gibt es so einen Flammkuchen à la Klaus? Können so ein Reste-Flammkuchen?
Ja, nee, da gibt es einfach bei uns Flammkuchen, dann machen wir auch.
Was ich auch mal eine Zeit lang noch sehr gern gemacht habe, was aber jetzt auch nicht super spektakulär ist, sind Zucchini-Spaghetti. Also da hatte ich nämlich extra mal so ein Gerät dann organisiert.
Das haben wir auch.
Mit dem man das so, die Zucchini drehen kann.
Dafür bin ich.
Ja, dann
das ist auf jeden Fall auch eine sehr
Zucchini-Spaghetti diese Woche.
Eine sehr gesunde Abwechslung.
Ja. Und was für eine Soße, Klaus? Was macht man damit? Also ich habe tatsächlich Gerät gekauft.
Genau, ich habe da schon dann klassisch auch eine Tomatensauce zugemacht, aber halt noch mit gegrilltem Gemüse dann. Bisschen Parmesan drüber und super. Ich glaube, damit ist man immer zufrieden.
Das ist unser
Mal
gespannt. Für die Woche.
Ja, okay, also die Dina kocht diese Woche Zucchini-Spaghetti.
Mit Tomatensauce.
Zucchetti nennt man die, glaube ich.
Zucchetti?
Mit Tomatensauce und gegrilltem Gemüse und Parmesan. Schön und so.
Und du machst endlich dein versprochenes Sushi, lieber David. Das hast du nämlich immer noch nicht
gemacht. Ja. Also pass auf. Das ist das Päckchen, was der Postbote in einem Restaurant neben uns abgegeben hat. Was da seit einer Woche liegt oder sowas.
Weil es ab 18 Uhr öffnet.
Weil das Restaurant halt erst abends eröffnet. Okay. Und ich habe nämlich extra dieses Sushi-Zubehör bei Amazon bestellt und das ist das.
Okay.
Aber
es ist ja gut, dass Amazon in einem Tag liefert, wenn du es dann 10 Tage beim Nachbar liegen hast.
Ja,
also genau. Vor allen Dingen ist es ja nicht der Nachbar, es ist einfach ein Restaurant, was auch ein gewisser Fußmarsch ist, also von unserem Büro so. Naja, also Klaus, Vater hackten, letzter Hackt von dir.
Hier müssen wir noch ganz kurz, bevor du das auflöst, musst du mir noch erklären, wieso ihr diesen Wortdreher drin habt.
Ich weiß es auch nicht.
Der David hat ziemlich oft Wortdreher. Also irgendwie hat er...
Ich mache das in letzter Zeit gerne extra.
Total, ja, gerne extra. Und egal, was ich sage, verdreht er irgendwie die...
Mineralmasse.
Ja, sowas. Wir fahren Auto und ich sage was und dann merkst du richtig, wie es in seinem Kopf rattert, weil er diesen
Begriff einfach... Das ist Gehirnjogging. Für mich ist das eine hochkomplexe Aufgabe, die alle Sinne fordert.
Weil und es spricht sich ja schon sehr schwierig aus. Also Vater Hackten. Es ist ja schwieriger, das so zu sagen, als normal.
Aber je öfter so Vater Hackten benutzt, desto fairter werden sie. Also, Klaus, lass uns abschließen mit deiner Aussage, deiner Lebensweisheit. Welche Lebensweisheit möchtest du uns und unseren Hörerschaften, vielen, vielen, tausend Hörern, mitgeben?
Meine Lebensweisheit, was sich bei mir bewährt hat bisher, ist letztlich das, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, einfach, man sollte nicht sein komplettes Leben durchplanen. Man kann eigentlich nur enttäuscht werden, wenn man sein gesamtes Leben durchplant. Man sollte sich gewisse Spielräume lassen. Oftmals, das ist meine Erfahrung, kommt es eh anders, als man es irgendwie geplant hätte, erhofft hätte oder man sich irgendwelche Ziele gesteckt hätte. Und es erleichtert vieles Und ich bin der Meinung, man wird nicht so häufig enttäuscht einfach. Ja. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad ist natürlich Planung und Organisation enorm wichtig. Aber es gibt Personen, die wissen ja wirklich, die haben ihr ganzes Leben strukturiert, jetzt schon. Mhm. Und das wird nicht funktionieren, da bin ja. ich mir fast sicher.
Ja.
Und
das ist sehr gut.
Ja. Finde ich auch.
Gerade vor allem, so. Das ist auch das, was ich lehre in meinen ganzen Workshops, wenn es um agiles und zeitgemäßes Arbeiten geht. Ja. Je mehr du einem Plan folgst, desto mehr erreichst du das, was du geplant hast, anstatt dem, was du eigentlich brauchst. Mhm. Denn wenn du jetzt planst, okay, ich möchte in 5 Jahren meinen Flugschein haben und in 5 Jahren bist du dann da mit deinem Flugschein, hast du aber ein ganz anderes Hobby.
Ja.
World of Warcraft.
Zum Beispiel. Klassisch.
So. Cool. Ja. Ja. Schöne Weisheit.
Ja, sehr cool. Jetzt haben wir, müssen wir am Ende die Bombe platzen lassen, weil wir es ganz vergessen haben.
Wir lassen die Bombe platzen. Und dann besprechen wir das einfach im nächsten Podcast, weil ich glaube, der Klaus hat nochmal einen Termin.
Genau, richtig. Wir hören jetzt auch auf. Aber ja, Klaus, wir dürfen hier jetzt verkünden, dass du bei Klangglück eingestiegen bist.
Yeah.
Saugeil. Yeah. Deswegen haben wir dich auch ausgesucht als Partner. Erstmal natürlich auf Ruhe. Wir gucken erstmal, wie das Ganze wird. Ja. Aber ich glaube, wir sind alle motiviert und haben richtig Bock, Klangglück noch ein Stück weiter nach vorne zu bringen.
Richtig.
Ja. Und wir haben, kaum hast du Ja gesagt, haben wir schon unseren ersten festen Kunden bekommen. Hier in der Hochschule in Wiesbaden, wo wir die technische Betreuung übernehmen, das Mandat für die technische Betreuung haben.
Mhm. Sehr cool, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
Guter Beginn.
Und
wir freuen uns erst, Klaus, wir haben davon ganz lange geträumt. Und das zeigt uns, wer Träume hat.
Ja, wir haben das ganz lange geplant.
Wer ganz lange geplant hat, hat auch besonders hohe Erwartungen und Anforderungen.
Ja. Nein, wir sind total happy und gucken einfach, was passiert.
Genau. Ja, morgen gibt es das super. Zielvereinbarungsgespräch fürs nächste Quartal.
Alles klar. Ja. Schön durchstrukturiert.
Genau. Ja, cool. Ey, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir dich als allerersten Gast, das ist ja auch eine Ehre.
Absolut.
Die auch, wir dir gerne geben. Sagt man das? Also echt schön, dass du Zeit hattest und
dass wir bei dir sein durften hier.
Ja, vor allen Dingen, wenn ihr irgendwann berühmte Gäste habt, kann ich sagen, ich war der Erste.
Ja, genau. Du kannst dich ja dann auf eine Ebene mit Brad Pitt und Tom Cruise stellen.
Oder wenn du richtig berühmt wirst, sagen wir, er war bei uns als erster Gast in der Show. Geil.
Ja. Schauen wir, was zuerst eintritt.
Super.
Also, Klaus, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns auf allen Kanälen, wo man Podcasts hören kann und auf Instagram. Wir freuen uns, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, ohne Klaus, dafür mit uns, David und
Edina.
Der Esel nennt sich immer zuerst. Also macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.